SR Info. Bilanz am Abend.
Die EU will Syrien-Sanktionen lockern. Ein Generalstreik legt Teile Belgiens lahm. Und Betroffene des Anschlags von Magdeburg sollen entschädigt werden. Drei der Themen hier bis 18 Uhr. Für Sie am Mikrofon Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen.
SR Info.
Der überraschende Sturz von Assad in Syrien Anfang Dezember. Seitdem lotet die Welt ihr Verhältnis zu den neuen syrischen Machthabern aus. Was haben die genau vor? Wie halten sie es mit den Menschenrechten? Und werden Frauen in Syrien die gleichen Rechte haben wie Männer? Viele Fragen sind offen. Mehrere Regierungen, auch die deutsche, haben ihre Fühler Richtung Damaskus ausgestreckt. Auf einer internationalen Syrien-Konferenz in Riad hat Bundesaußenministerin Baerbock finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt. Und die Lockerung bestimmter Sanktionen der EU stellt sie ebenfalls in Aussicht. Neben Deutschland und Frankreich setzen sich offenbar auch weitere EU-Staaten dafür ein. Aus Brüssel berichtet Thomas Spickhofen.
Es geht jetzt erstmal um die Sanktionen, die den Aufbau des Landes behindern, sagt die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas. Zum Beispiel Zugang zu Finanzdienstleistungen. Seit rund 14 Jahren bestehen die Sanktionen der Europäischen Union gegen Syrien. Sie hat Vermögenswerte eingefroren, verbietet Investitionen in Ölindustrie und neue Kraftwerke. Auch die Einfuhr von Rohöl aus Syrien in die EU ist untersagt. Außerdem bestehen Reiseverbote gegen mehr als 300 Personen. Wenn da was erleichtert werden soll, müsse man zwei Kategorien unterscheiden, erklärt ein Sprecher der Kommission.
Some are sectoral, economic sanctions.
Manche sind auf Wirtschaftsbereiche bezogen, die anderen sind die Restriktionen für einzelne Personen des Assad-Regimes oder seiner Unterstützer. Beide Kategorien müssen eigenen Bewertungen unterzogen werden. Mit der Lockerung von Sanktionen will die EU vorsichtig auf die neuen Machthaber zugehen und die demokratischen Kräfte stärken. Aber es ist eine Gratwanderung, denn niemand weiß, wie sich die Lage noch entwickeln wird. Wir hören das Richtige, sagt Kallas, müssen aber sehen, ob auch Taten folgen. Jedenfalls stehen die Mitglieder der jetzt regierenden HTS-Miliz immer noch auf der Terrorliste der EU und der Vereinten Nationen. Konkret wird offenbar an die Aussetzung von Sanktionen in den Bereichen Verkehr, Energie und Banken gedacht, um den Wiederaufbau des Landes voranzubringen. Erleichterungen bei zivilen Flügen gehören zum Beispiel dazu oder die Möglichkeit, moderne Öl- und Gastechnologie ins Land zu bringen. Mehrere EU-Länder sollen diesen Weg inzwischen unterstützen, darunter Deutschland und Frankreich. In zwei Wochen wollen die Außenminister der EU darüber entscheiden, ob und welche Sanktionen gegen Syrien aufgehoben werden. Zu Einzelheiten der Vorschlagsliste will sich der Kommissionssprecher heute allerdings noch nicht äußern.
Very premature to prejudge at this stage.
Viel zu früh dazu schon was zu sagen. Wie es nach ersten Erleichterungen weitergeht, das hänge vom Fortschritt der Dinge im Land ab, sagt die Außenbeauftragte Kallas.
First, of course, is the inclusivity of the government.
An erster Stelle steht die Inklusivität der Regierung, also der Einbeziehung der vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Wir wollen auch keine Radikalisierung sehen und wir wollen die Einbeziehung von Frauen sehen. Das sind die Dinge, die wir bewerten werden.
Es sei an der Zeit, fügt Kallas hinzu, dass die neue Führung Syriens die Hoffnung erfüllt, die sie geweckt habe.
Soweit Thomas Spickhofen aus Brüssel. Und wir schauen nach Berlin. In der Bundesregierung sorgt eine Frage zurzeit für Streit. Soll die Ukraine weitere Hilfen aus Deutschland bekommen? In der Bundesregierung wird der Ton rauer. Vor allem die Grünen fordern 3 Milliarden Euro zusätzlich. Kanzler Scholz von der SPD sieht vor der Bundestagswahl offenbar keinen Handlungsbedarf. Berlin-Korrespondent Georg Schwarte sortiert die Diskussion.
Der Kanzler war damals an jenem Abend, als er den Finanzminister Lindner entließ, die Ampel auseinanderbrach, sehr eindeutig. Er wollte unter anderem 3 zusätzliche Milliarden für die Ukraine. Die FDP wollte das nur mit Kürzungen im Sozialbereich. So klang das bei Scholz damals.
Das Grundgesetz sieht in Artikel 115 ausdrücklich vor, in einer außergewöhnlichen Notsituation einen Überschreitensbeschluss zu fassen, so wie das die Koalition Ende vergangenen Jahres übrigens genau für diesen Fall vereinbart hatte. Wenn eine Notsituation vorliegt, dann aber hat die Bundesregierung nicht nur das Recht zu handeln. Dann ist Handeln Pflicht.
Pflicht. Jetzt aber liegen diese 3 zusätzlichen Milliarden auf Eis. Das Kanzleramt reicht den Wunsch nicht ans Finanzministerium weiter. Der Haushaltsausschuss müsste mit Stimmen von Union und oder FDP außerplanmäßig zustimmen. Der grüne Anton Hofreiter spricht von Blockade durch das Kanzleramt und hofft im Deutschlandfunk auf Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius.
Und deshalb unsere Erwartungshaltung und unsere Hoffnung, dass sich die Außenministerin und der Verteidigungsminister dagegen den Kanzler durchsetzen kann. Nämlich, es geht darum, Menschenleben vor Ort zu retten.
Der Vorwurf, Scholz blockiere die zusätzlichen 3 Milliarden vielleicht auch aus wahltaktischen Gründen. Scholz selbst dementierte das in der ARD.
Nein, weil das einfach so ist, dass wir die letzte Regierung beendet haben und jetzt neu wählen.
Danach muss neu entschieden werden. Regierungssprecher Hebestreit verweist heute erneut auf die zugesagten 4 Milliarden Euro für die Ukraine. Die fließen. Und die 3 Milliarden, die der Kanzler einst wollte?
Wir sind ja jetzt in dieser Situation, wo es wir mitten im Wahlkampf sind, wenn Sie sagen, es gäbe Zusagen. Wie haben Sie das formuliert? Die Ukraine bekomme zugesagte Mittel von 3 Milliarden nicht. Das kann ich klar bestreiten. Die Zusagen, die getroffen worden sind, werden natürlich eingehalten.
Die 4 Milliarden. Zu wenig, sagt die grüne Außenministerin Baerbock. Die Ukraine brauche mehr, und zwar jetzt. Pistorius selbst übrigens will öffentlich nichts von Blockade wissen. Am Vormittag übergab er die erste von mittelfristig 54 bestellten Radhaubitzen vom Typ RCH-155 an den ukrainischen Botschafter. Die Botschaft von Pistorius.
Und in diesem Kampf kann sich die Ukraine auf die zuverlässige und tatkräftige Unterstützung Deutschlands verlassen, auch in Zukunft.
Soll heißen, wir liefern, was wir ankündigen. Und wir kündigen nur an, was wir auch liefern. Die FDP aber wittert Wahlkampfmunition. Einst habe der Kanzler Lindner rausgeworfen, die Koalition auch wegen der 3 zusätzlichen Milliarden platzen lassen. Ätzt FDP-Generalsekretär Buschmann. Jetzt aber flössen diese angeblich so dringenden Mittel nicht.
Man sagt, man wolle der Ukraine helfen, noch im November. Jetzt hält man die Ukraine-Hilfe auf. Man sagt noch im November, man brauche dringend eine Haushaltsnot. Lage und jetzt will man nichts mehr davon wissen.
Fest steht, die zugesagten 4 Milliarden sind bereits weitgehend verplant. Die Ukraine braucht dringend mehr Waffen für die Luftverteidigung und erinnert sich vermutlich auch daran, was der Kanzler am Abend, als die Ampel im November auseinanderflog, allen Ukrainern versprochen hatte.
Wir erhöhen unsere Unterstützung für die Ukraine, die einem schweren Winter entgegengeht. Nach der Wahl in den USA sendet das ein ganz wichtiges Signal. Auf uns ist Verlass.
Georg Schwarte aus Berlin. In der Asylpolitik in Europa gelten die sogenannten Dublin-Regeln. Das bedeutet, wenn jemand auf der Suche nach Asyl in die Europäische Union kommt, dann ist für das Asylverfahren das EU-Land zuständig, in dem der Antragsteller erstmals europäischen Boden betreten hat. Deutschland hat aber offenbar Schwierigkeiten, Asylsuchende in das für sie zuständige EU-Land zurückzuschicken. Philipp Eckstein mit den Einzelheiten.
Im vergangenen Jahr hat Deutschland knapp 75.000 Übernahmeersuchen an EU-Staaten gestellt. Und zwar mit dem Hinweis, ihr seid laut den Dublin-Regeln für das Asylverfahren zuständig, weil ein Flüchtling vor der Weiterreise nach Deutschland bei euch bereits registriert wurde. In knapp 45.000 Fällen haben die angefragten Staaten das auch anerkannt. Aber gerade einmal knapp 6.000 Menschen wurden tatsächlich im Rahmen dieser Regeln dann auch überstellt. Das zeigen aktuelle Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Besonders auffällig, Italien und Griechenland haben, wie auch 2023, erneut fast keine Flüchtlinge aus Deutschland angenommen. Und das, obwohl Deutschland jeweils mehr als 12.000 Anfragen stellte. Regierungssprecher Hebestreit sagte dazu am Mittag in Berlin, Griechenland und Italien stünden unter immensem Migrationsdruck. Viele Flüchtlinge würden über das Mittelmeer dort ankommen. Es sei, so der Regierungssprecher, dort ein großer Unwille zu spüren, Menschen auch noch zurückzunehmen, die sich nach Deutschland durchgeschlagen hätten. Er verwies auf die von der EU im vergangenen Jahr beschlossene Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Damit soll die Verteilung und Rückverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU besser geregelt werden.
Vor gut 7 Monaten hat Belgien ein neues Parlament gewählt. Eine neue Regierung hat Belgien aber immer noch nicht. Koalitionsgespräche laufen zwischen insgesamt 5 Parteien. Und dabei geht es auch um eine mögliche Rentenreform. Es gibt in Belgien Pläne, Renten zu kürzen. Dagegen machen die 3 großen Gewerkschaften des Landes mobil. Gestern Abend begann ein Generalstreik, der das Land teilweise lahmlegt. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
Länger arbeiten für niedrigere Renten, wir sind keine Zitronen, steht auf einem Transparent. Für menschenwürdige Renten und eine gerechtere Gesellschaft auf einem anderen. Rund 30.000 Menschen haben nach Polizeiangaben alleine an der größten Demonstration in Brüssel teilgenommen. Sie wehren sich gegen Pläne einer Regierung, die es noch gar nicht gibt. Fünf Parteien verhandeln seit der Parlamentswahl in Belgien Mitte vergangenen Jahres über eine Regierungsbildung. Wegen der Parteienfarben ist von der Arizona-Koalition die Rede. Und sie wollen bei der Rente sparen. Dagegen machen Beschäftigte im öffentlichen Dienst mobil. Unter ihnen diese Lehrerin aus Brüssel. Wir verlieren 500 bis 1.000 Euro im Monat, wenn das so bleibt mit der Arizona-Koalition. Das ist unmöglich. Wir arbeiten wie die Verrückten. Alles ändert sich in der Bildungspolitik für uns auch, aber zum Schlechteren, das ist nicht in Ordnung. Auch viele Feuerwehrleute marschierten bei der zentralen Demonstration in der belgischen Hauptstadt mit. Wir haben aufgrund unserer Berufspraxis eine um 8 bis 10 Jahre geringere Lebenserwartung. Das heißt, wenn man uns von einem offiziellen Renteneintrittsalter von 67 und einer Lebenserwartung von 60 Jahren erzählt, ist das völlig unverhältnismäßig. Mehrere Gewerkschaften hatten gemeinsam zu den landesweiten Aktionen aufgerufen. Auch wenn es bisher nur gegen Reformpläne geht, noch nicht gegen beschlossene Gesetze. Für die Generalsekretärin des Gewerkschaftsbundes CSC, Marie-Hélène Ska, ist es wichtig, schnell zu handeln. Alle Parteien, die am Tisch der Arizona-Koalition verhandeln, bestätigen, dass es tatsächlich mindestens 3 Milliarden Euro an Einsparungen bei den Renten geben soll. Das trifft also tatsächlich die gesamte Arbeitswelt. Bisher können in Belgien Angehörige einiger Berufsgruppen, die etwa durch Schichtdienst besonders belastet sind, vorzeitig in Rente gehen, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Dienstjahren erreicht haben. Beschäftigte bei der Eisenbahn zum Beispiel im Alter von 55 Jahren, Soldatinnen und Soldaten mit 56. Die Gewerkschaften befürchten, dass diese Regelung abgeschafft werden könnte. Der belgische Unternehmerverband FEB hält Reformen dagegen für notwendig, um die künftigen Renten zu sichern. Je weniger jetzt geschehe, umso drastischer müssten Eingriffe später ausfallen. Belgien zählt zu den EU-Mitgliedstaaten mit den höchsten Schuldenständen. Die EU-Kommission hat wegen zu hoher Neuverschuldung ein Defizitverfahren gegen das Land eröffnet. Das bedeutet, dass die künftige belgische Regierung in den kommenden Jahren etwa 23 Milliarden Euro einsparen muss. Bei der Kundgebung in Brüssel wurden mehrere Polizeibeamte durch demonstrierende Feuerwehrleute verletzt. Der Streik hat den Verkehr in und um Belgien stark behindert. Im landesweiten Zugverkehr fuhr nur jeder dritte IC-Zug zwischen den größeren Städten. Viele Züge von Belgien in die Niederlande wurden gestrichen. Der Nightjet von Brüssel nach Wien und Berlin fährt erst ab Köln. Am Brüsseler Flughafen wurde fast die Hälfte der geplanten Starts und Landungen annulliert, weil das Sicherheitspersonal streikte. Vom zweitgrößten Airport Charleroi starteten ab Mittag zeitweise gar keine Flüge mehr. Landesweit blieben viele Schulen geschlossen. Auch Beschäftigte von Post- und Müllabfuhr legten vorübergehend die Arbeit nieder.
Jakob Meyer über den Generalstreik heute in Belgien. Nachrichten des Tages gibt es jetzt mit Magnus Neuschwander.
In und um Los Angeles versuchen Feuerwehren weiter, die Brände einzudämmen. In den kommenden Tagen könnte sich die Lage aber wieder verschärfen. Grund sind die sogenannten Santa-Anna-Winde, die wieder stärker werden sollen. Der Wetterdienst warnt, durch den Wind könnten sich die Brände explosionsartig ausbreiten. Schon jetzt sind durch die Feuer ganze Straßenzüge verwüstet worden. Mindestens 24 Menschen kamen ums Leben, weitere werden noch vermisst. Nach mehr als 4 Jahren in iranischer Haft ist eine Deutsch-Iranerin wieder frei. Nach Angaben ihrer Tochter ist Naeed Tarawi wieder in Deutschland. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Die Architektin hatte sich jahrelang insbesondere für Frauenrechte eingesetzt. Im Oktober 2020 hatte die Justiz in Teheran sie wegen der Leitung einer illegalen Gruppe zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Außenministerin Baerbock äußerte sich erfreut über die Freilassung. Der havarierte Tanker Eventin soll aus der Ostsee geschleppt werden. Ziel ist nach Angabe der Behörden Skagen an der Nordspitze von Dänemark. Mehrere Schlepper werden voraussichtlich heute Abend damit beginnen, den Frachter von Rügen wegzubewegen. Er hat fast 100.000 Tonnen Öl geladen und gehört vermutlich zur sogenannten russischen Schattenflotte. Gleichzeitig werde sich um die Versorgung der 24 Besatzungsmitglieder gekümmert. An Bord der Eventin funktioniert nach dem Systemausfall nichts mehr, weder Heizung, Küche noch die sanitären Anlagen. Die Serie von Raubüberfällen auf Jugendliche in der Saarbrücker Innenstadt ist offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, gab es am Morgen eine Durchsuchung bei einem weiteren Tatverdächtigen. Dabei sei Beweismaterial sichergestellt worden. Laut Polizei werden ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige beschuldigt, die Überfälle begangen zu haben. Sie sollen ihre Opfer mit Messern und einer Schreckschusspistole bedroht und so Bargeld und Wertsachen erbeutet haben. Nach dem Brand in einem Supermarkt in Saarbrücken-Duttweiler ist der Schaden größer als zunächst angenommen. Die Polizei geht von mehreren hunderttausend Euro aus. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet. Bei dem Feuer am Freitag war niemand verletzt worden. Der Markt ist wegen der Verschmutzung durch Ruß und Löschmittel bis auf Weiteres geschlossen. Die Polizei fahndet inzwischen nach drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Sie hatten sich zur Tatzeit im Supermarkt auffällig verhalten und das Geschäft dann fluchtartig verlassen.
SR Info.
Der Anschlag in Magdeburg kurz vor Weihnachten. Ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien stammender Arzt fuhr an dem Tag mit dem Auto mitten in eine Menschenansammlung. Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in der Innenstadt. Bei der Amokfahrt in Magdeburg wurden 6 Menschen getötet. Fast 300 Menschen wurden verletzt. Die Bundesregierung will Betroffene des Anschlags entschädigen. Der Bundesopferbeauftragte und die Landesopferbeauftragte von Sachsen-Anhalt haben heute über Hilfen beraten. Jochen Müller berichtet.
Die Betroffenen des Anschlags in Magdeburg werde man nicht alleine lassen, sagte der Opferbeauftragte des Bundes, Roland Weber. Es werde umfassende Hilfen geben. Wie viel Geld zur Verfügung gestellt werde, das könne er noch nicht sagen. Die Bundesregierung werde aber schon in Kürze entsprechende Anträge an den Bundestag stellen. Der Anschlag, so Weber, sei in seiner Dimension beispiellos.
Derzeit wissen wir noch gar nicht genau, von wie vielen Betroffenen wir hier reden. Die Zahl der Betroffenen steigt nämlich nach wie vor an. Wir können jetzt schon sagen, dass sich zwischen 600 bis 800 Betroffene gemeldet haben. Und nach meiner Erfahrung aus der Vergangenheit bei anderen Anschlägen gehe ich davon aus, dass sich weitere Betroffene melden werden.
Zu den Betroffenen gehören auch die Angehörigen der Opfer. Dazu gehören die Besucher des Weihnachtsmarkts, die das grauenhafte Geschehen unmittelbar miterlebten. Dazu gehören auch Ersthelfer, Rettungskräfte und Polizisten. Bundesjustizminister Volker Wissing hatte am Wochenende klargestellt, dass sie die gleiche Unterstützung erhalten sollen wie Opfer von Terroranschlägen. Viele Menschen werden lebenslang auf Unterstützung angewiesen sein, vor allem die schwerstverletzten Opfer, die nicht wieder in ihr altes Leben zurückfinden werden. Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger sagte, auch auf Landesebene werde daran gearbeitet, den Opferfonds aufzustocken.
Ich weiß sehr wohl, dass weder Hilfsmaßnahmen oder Geld den erlittenen Verlust und die Schmerzen rückgängig machen können. Aber wir wollen deutlich machen, dass wir die Betroffenen nicht alleine lassen. Und wir werden gemeinsam mit dem Bund und allen Akteuren die Strukturen nutzen und jederzeit anpassen, um der besonderen Situation gerecht zu werden.
Unterdessen hat auch die juristische Aufarbeitung des Attentats begonnen. Franziska Weidinger.
Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen mehrfachen Mordes und mehrhundertfachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.
Derzeit wird zudem ein Gutachten über den psychologischen Zustand und über die Schuldfähigkeit des Mannes vorbereitet.
Jedes Jahr in Berlin im Januar bestaunen auf der Grünen Woche tausende Besucher, unter anderem auch lebende Tiere. Die Landwirtschaftsmesse in diesem Jahr beginnt am Freitag. Doch es werden dieses Mal in Berlin weder Rinder noch Schweine zu sehen sein und auch keine Schafe oder Ziegen. Es geht um den Schutz vor Maul- und Klauenseuche. Der aktuelle Fall in Brandenburg bereitet vielen Landwirten Sorge. In Stuttgart hat sich heute Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen mit Vertretern der Agrarbranche getroffen, um über den Brandenburger Fall von Maul- und Klauenseuche zu beraten. Eva Ellermann berichtet.
Drastische Maßnahmen sind nötig, um zu verhindern, dass sich das für Tiere hoch ansteckende Virus weiter ausbreitet, sagt Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir.
Je entschlossener wir jetzt am Anfang dieser Seuche vorgehen, umso schneller können wir hoffentlich wieder zur Normalität zurückkehren.
Eine erste Konsequenz: Auf der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche, die am Freitag in Berlin beginnt, werden keine Rinder, Schweine oder andere Klauentiere ausgestellt werden. Nachdem die Maul- und Klauenseuche auf einem Hof in Brandenburg Brandenburg entdeckt wurde, werden im Umkreis von 10 Kilometern derzeit alle tierhaltenden Betriebe überprüft. Der Stopp von Tiertransporten aus und nach Berlin und Brandenburg wird um 2 Tage bis einschließlich Mittwoch verlängert. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich, aber sie können es weiter verbreiten. Mexiko und Südkorea haben bereits angekündigt, dass sie vorerst kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr importieren. Özdemir sagt nach Gesprächen mit Branchenvertretern, es gehe nicht nur um Fleisch.
Das betrifft die entsprechenden Tiere, das betrifft aber auch ihre Erzeugnisse, beispielsweise Milch, Milcherzeugnisse. Das betrifft aber auch beispielsweise Milchpulver. Das kann aber auch betreffen Futtermittel, die tierische Produkte enthalten. Also man kann sich vorstellen, welche wirtschaftlichen Sorgen die entsprechenden Betriebe sich gegenwärtig machen.
Bei der Bekämpfung des Virus stimmt sich der Bund eng ab mit den Ländern und der Europäischen Union, sagt Özdemir. In Brüssel werde derzeit über mögliche Sperrzonen beraten. Diese seien wichtig, denn
Betriebe, die nicht aus der Sperrzone kommen, Betriebe, die aus Bundesländern kommen, die nicht betroffen sind, müssen ganz normal ihre Agrarprodukte exportieren können.
Özdemir hofft, dass der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche möglichst begrenzt bleibt. Für eine Einschätzung möglicher Folgen sei es noch zu früh.
Soweit Eva Ellermann. Deutschland hat ein Bildungsproblem. Das konnte man zuletzt an der PISA-Studie wieder sehen. Da haben deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Dazu kommt, Deutschland hat ein Bildungsgerechtigkeitsproblem. Auch das schon lange bekannt. Wer aus einer gut situierten Familie kommt, hat bessere Chancen auf einen guten Abschluss als Kinder aus armen Familien. Diese Probleme wollte die Ampelregierung anpacken. Sie hat im vergangenen Jahr noch das sogenannte Start-Chancen-Förderprogramm auf den Weg gebracht. Ein milliardenschweres Programm für sogenannte Brennpunktschulen in ganz Deutschland. Im Saarland läuft dieses Programm jetzt an. SR-Info-Reporterin Lisa Krause hat dazu recherchiert. Was heißt das denn konkret?
Das heißt, die ersten Schulen im Saarland haben ihre Anträge auf Fördermittel bewilligt gekriegt und konnten Anfang Januar neues Personal, also neue Fachkräfte einstellen. Und du hast es gesagt, es geht um sogenannte Brennpunktschulen. Heute sagt man eher Schulen in herausfordernder Lage. Schulen jedenfalls, die mit riesigen Problemen kämpfen. Zum Beispiel einen hohen Anteil haben an Schülerinnen und Schülern, die in Armut aufwachsen und kaum Unterstützung zu Hause bekommen. Schüler, die gerade erst anfangen, Deutsch zu lernen oder Schüler, die gar nicht erst zur Schule kommen, weil sie schwänzen oder die Eltern Bildung für nicht so wichtig halten. Das gibt's. Damit hat zum Beispiel die Herbert-Binkert-Gemeinschaftsschule in Saarbrücken-Güdingen ein großes Problem, sagt der Schulleiter Matthias Römer.
Gehen Sie mal davon aus, dass wir eine erkleckliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern haben, die rund ein Drittel des Schuljahres nicht anwesend sind.
Ja, und bei genau solchen Problemen soll das Geld aus dem Startchancenprogramm unterstützen.
Es gibt ja insgesamt 12 Millionen Euro jährlich, 10 Jahre lang für insgesamt 55 Schulen im Saarland. Wofür soll das Geld denn verwendet werden?
Das Programm besteht aus 3 Säulen. Es gibt Geld für erstens bessere Ausstattung, zweitens für Projekte, die den Unterricht verbessern sollen und drittens für Fachkräfte, die die Schulen unterstützen sollen. Und dieser dritte Punkt, der läuft jetzt wie gesagt seit Januar an. 37 Schulen haben fristgerecht ihre Anträge gestellt und können nun Personal mit den Mitteln einstellen. Darunter auch die Herbert-Binkert-Gemeinschaftsschule in Güdingen. Sie bezahlt jetzt aus dem Fördertopf eine neue Schulsozialarbeiterin, die sich ausschließlich um die Kinder kümmern soll, die immer wieder fehlen. Und mehr ist aus dieser dritten Säule auch nicht drin, denn pro Schule gibt es für die Fachkräfteaufstockung ca. 60.000 Euro im Jahr, Pi mal Daumen, mal mehr, mal weniger. Das ist dann also in etwa eine Vollzeitstelle.
Jetzt ist die Ampelregierung in Berlin Geschichte, das Programm läuft aber trotzdem weiter. Lässt sich denn schon sagen, ob das etwas bringen wird?
Also wichtig ist erstmal zu erwähnen, das ist ja ein Bundesförderprogramm. Das heißt, es gibt Geld vom Bund und das Land legt noch was obendrauf. Und dass es beim Thema Bildung Geld vom Bund gibt, das ist für das ewig klamme Saarland extrem wichtig. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW spricht von einem Meilenstein. Gleichzeitig sagt die GEW, Geld ist das eine, mit diesem Geld die Fachkräfte, die man braucht zu finden, ist das andere. Denn im Saarland werden händeringend Schulsozialarbeiter, Sprachförderlehrer und auch Erzieherinnen, die nicht nur in den Kitas, sondern auch in den Grundschulen gebraucht werden, gesucht. Ob es also jetzt der ganz große Wurf ist, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, auch in den Schulen. Die einen betonen, das ist eins der größten Bildungsprogramme, die es in Deutschland je gegeben hat. Und immerhin haben wir damit Planbarkeit für 10 Jahre. Andere sagen, es löst nicht unser Grundproblem, nämlich dass 30 Kinder in einer Klasse, von denen 8 beispielsweise Deutschprobleme haben und 7 massive Lernschwierigkeiten aus anderen Gründen einfach zu viel sind für eine Lehrkraft. Dass dieses Förderprogramm alleine bei den massiven Herausforderungen für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt, das sehe ich nicht. Dafür braucht es deutlich mehr Investitionen. Aber immerhin, es zielt ganz konkret ab auf die Schulen, die das Geld wirklich am dringendsten brauchen.
Im Saarland läuft das Startchancen-Förderprogramm an. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von SR-Info-Reporterin Lisa Krauser. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Aussagen des saarländischen AfD-Abgeordneten Schaufert zu den Vorfällen rund um den AfD-Bundesparteitag in Riesa beschäftigen auch die Fraktionen im saarländischen Landtag. Am Samstag war bei einer Protestdemo gegen den AfD-Parteitag ein Abgeordneter der Linken von Polizeikräften zu Boden geschlagen worden. Christoph Schaufert hat diese Form der polizeilichen Gewalt verteidigt und als zu wenig bezeichnet. Während AfD-Fraktionsvorsitzender Dörr das Verhalten Schaufert verteidigte, hält der SPD-Fraktionsvorsitzende Commerson weiter an seinem Vorhaben fest, den AfD-Landtagsabgeordneten anzuzeigen. Weitere Einzelheiten von Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion.
Der saarländische AfD-Fraktionschef Dörr hält die Aussagen aus dem WhatsApp-Status des AfD-Landtagsabgeordneten Christoph Schaufert nicht für problematisch. Herr Schaufert sei kein Mensch, der zur Gewalt aufrufe. Außerdem müssten Polizeibeamte auch Gewalt ausüben, um Recht durchzusetzen, so Dörr in der heutigen Landespressekonferenz. Darüber hinaus habe es bei den Demonstrationen gewaltbereite Demonstranten gegeben, so Dörr. Ob das rechtfertigt, dass Schaufert in seinem WhatsApp-Status geschrieben hat, dass der linken Politiker Nürn wörtlich auf alle Fälle zu wenig Gewalt abbekommen habe, beantwortete Dörr nicht. Unterdessen hält der SPD-Fraktionsvorsitzende Commerson an seinem Vorhaben fest, Schaufert anzuzeigen. Man lasse das gerade juristisch prüfen. Es könne nicht sein, dass man in Deutschland Aufrufe zur Gewalt zulasse, so Commerson. CDU-Fraktionschef Toscani sagte hingegen, eine Anzeige könne auch kontraproduktiv sein, wenn sie am Ende keine Konsequenzen nach sich ziehe.
Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion. Die Turnwelt ist in Aufruhr. Mehrere Turnerinnen erheben seit Tagen schwere Vorwürfe gegenüber Trainerinnen und Trainern am Bundesstützpunkt Stuttgart. Von Demütigung, Erniedrigung, Machtmissbrauch ist die Rede. Auch die saarländische Turnerin Lara Hinsberger erhob schwere Vorwürfe. Der Deutsche Turnerbund hat sich in einem Brief an die Opfer entschuldigt und will die Vorwürfe aufarbeiten. Martin Thiel über die neueste Entwicklungen.
Dass man nur mit hartem Training zur Weltklasse-Turnerin wird, steht außer Frage. Aber bestimmte Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Janine Berger vom SSV Ulm musste jahrelange Erniedrigungen erleiden.
Dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr leben. Also ich habe mit meinem Leben abgeschlossen.
Die Olympia-Vierte von 2012 nennt ein Beispiel, wie Demütigungen im Training aussehen, was eine Trainerin zu ihr gesagt hat.
Wenn ich dich sehen muss, dann muss ich kotzen, obwohl du kotzen solltest.
Diese Unmenschlichkeit, der permanente Druck abzunehmen, leichter, leistungsstärker zu werden, all das führte bei Janine Berger zu langfristigen gesundheitlichen Schäden.
Und da sage ich, das ist Drängen in eine Essstörung. Und ich bin dann auch ganz tief abgerutscht. Also ich war über 10 Jahre in der Essstörung.
Die Vorwürfe, die die Turnerin erhebt, sind erschütternd. Jetzt mit 28 Jahren weiß sie, dass ihre Qualen nichts mit den harten Anforderungen im Leistungssport zu tun hatten.
Der Unterschied zwischen hartem Training und Machtmissbrauch, der ist kein schmaler Grat, das ist eine klare Grenze. Und ich bin unheimlich hart zu mir selber, ich möchte hart trainieren und ich gehe gerne über meine Grenzen. Also ich bin ein absoluter Grenzgänger. Aber hartes Training heißt nicht, dass man erniedrigt werden kann, dass man respektlos behandelt wird.
Und diese Grenze, so Berger, wurde über Jahre hinweg überschritten. Und das, obwohl es Hinweise, Briefe von Turnerinnen gab. Der Deutsche Turnerbund hatte auch reagiert, so Kalle Zinkan, der Vorstandsvorsitzende, jetzt gegenüber dem SWR.
Wir haben den Prozess Leistung mit Respekt vor 3 Jahren angestoßen. Aber leider müssen wir sagen, wir sind da noch nicht so weit. Und die einzelnen Berichte erschrecken uns sehr.
Das heißt, man konnte bestimmte Vorkommnisse angeblich nicht verhindern. Und von konkreten Missbrauchsvorwürfen will man lange nichts gewusst haben.
Zu den Vorwürfen am Bundesstützpunkt Stuttgart haben wir zum ersten Mal über Anlauf gegen Gewalt im Juli 2024 eine Meldung bekommen, die war komplett anonym.
Janine Berger entsetzen diese öffentlichen Aussagen des DTB-Vorsitzenden. Ihr Vorwurf, die Spitze des Deutschen Turnerbundes hat weggeschaut.
Dass die Aussagen oder die Vorwürfe, die wir getätigt haben, den Verband, den DTB erschrecken, finde ich ganz ehrlich gesagt ein Witz. Es ist nachweislich bekannt, dass über 10 Jahre mindestens genau die Details beim Deutschen Turnerbund dran lagen.
Der Graben zwischen Turnerinnen und DTB-Führung scheint tief. Nur Aufklärung kann helfen. Der Deutsche Turnerbund will eine Kommission zur Aufklärung einsetzen. Janine Berger ist den Schritt an die Öffentlichkeit jetzt bewusst gegangen, um anderen zu zeigen, man kann Hilfe bekommen.
Ich habe jahrelang meine Depression auch als Schwäche angesehen. Und ich weiß, es gibt viele da draußen, die Ähnliches haben. Eine Depression ist keine Schwäche, es ist eine Krankheit, die behandelt werden muss wie ein Kreuzbandriss.
Und der Deutsche Turnerbund muss jetzt dafür sorgen, dass es in Zukunft nicht mehr zu einem derartigen Leid kommen kann.
Das Wetter im Saarland, die Nacht zum Dienstag meistens sternenklar, später ziehen hohe Wolken vorüber. An Gewässern kann es vereinzelt Nebel geben. Die Nachttemperaturen -5 bis -10 Grad. Morgen am Dienstag viel Sonne, meist nur dünne Schleierwolken. Der Nebel löst sich im Lauf des Vormittags rasch auf. Das Ganze morgen bei 0 bis 5 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.